Ja, hallo miteinander und willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Thomas Heine und wir, das sind Alexander Schelle, Rainer Mees und ich, wir werfen in dieser Podcast-Reihe ein wenig Licht auf die verborgenen Seiten unserer und deiner Persönlichkeit, auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Dieser Podcast ist Teil unseres Projekts Das Blackbox-Protokoll und wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du einen Link dazu in den Shownotes. Man sagt ja immer so schön, dass der erste Eindruck, den man hinterlässt, der wichtigste sei. Mag so sein. Aber das Gleiche gilt dann natürlich auch umgekehrt. Der erste Eindruck, den ein anderer bei uns hinterlässt, ist genauso prägend. Und das passt dann zu der wunderbar romantischen Vorstellung der Liebe auf den ersten Blick. Kann ich persönlich übrigens auch bestätigen, zumindest was mich selbst angeht. Bei meiner Frau hat es, was mich betrifft, leider einige Dutzend Blicke mehr gebraucht. Aber egal, Ende gut, alles gut ist ja auch so ein wunderbares Sprichwort. Heute soll es jedenfalls um den ersten Eindruck gehen, den jemand bei uns hinterlässt. Über Empathie und Menschenkenntnis haben wir ja bereits in einigen Episoden unseres Podcasts gesprochen. Und heute möchte ich das Thema mal aus einer speziellen Perspektive betrachten. Also, jemand steht das erste Mal vor uns und wir nehmen sein oder ihr Äußeres wahr. Gesicht, Figur, Kleidung, Mimik, Gestik, Körperhaltung oder Sprache. Und irgendwie machen wir uns daraus eben ein Gesamtbild dieser Person. Wobei uns dieser erste äußere Eindruck auch vollkommen unfair auf den mutmaßlichen Charakter schließen lässt. Nur unfair ist das natürlich, weil die Äußerlichkeiten oft wenig mit dem Charakter dieses Menschen wirklich zu tun haben. Oder doch? Wie kommt's denn, dass wir spontan und intuitiv solche Schlussfolgerungen ziehen? Ich meine, es ist natürlich ein verlockender Gedanke, auf den ersten Blick einen Menschen durchschauen zu können. Und zu einem gewissen Grad beherrscht tatsächlich jeder diese Fähigkeit. Einer mehr, ein anderer weniger. Und man kann diese Fähigkeit, diese Antennen für die anderen durchaus schulen. Wer mag, findet dazu sicher auch entsprechende Möglichkeiten. Wäre das jetzt hier ein Videoblog und kein Podcast, könntest du mich jetzt gerade zwinkern sehen. Naja, ohne Bild ist es vielleicht besser. Jedenfalls gibt es im Bereich der Sozialpsychologie viele Forscher, die herauszubekommen versuchen, wie genau denn nun solche ersten spontanen Eindrücke bei uns entstehen und wie zutreffend und aussagekräftig die wohl sind. Dass sich die Fähigkeit, spontan möglichst zutreffende Urteile zu fällen, im Laufe der menschlichen Evolution überhaupt entwickelt hat, ist ja zunächst einmal nicht sehr überraschend. Schließlich sind wir soziale Wesen und in einem sozialen Kontext hilft es natürlich, wenn wir schnell Freund von Feind unterscheiden können. Oder auch, wenn wir schnell erkennen können, ob ein potenzieller Freund uns jetzt gerade wenig freundlich gesonnen ist oder ob uns ein potenzieller Feind in diesem Moment gerade nichts Schlechtes will. Wie gesagt, über die Empathie und unser Bauchgefühl haben wir ja schon einmal gesprochen. Aber ein weiteres Puzzleteilchen, um die Befindlichkeiten anderer zu erkennen, ist natürlich die Mimik. Denn das unbewusste Anspannen oder Entspannen kleiner Gesichtsmuskeln schreibt uns doch manchmal recht deutlich ins Gesicht, was wir gerade denken oder fühlen. Und wer diese Sprache lesen kann, ist natürlich im Vorteil. Eine echte Koryphäe auf diesem Gebiet ist der amerikanische Psychologe Paul Ekman. Den Namen haben vielleicht einige schon mal gehört. Gemeinsam mit seinem Kollegen Wallace Friesen hat er ein sogenanntes Facial Action Coding System zusammengestellt. Das ist eine Art Katalog, der die Mimik bei bestimmten Emotionen dokumentiert. Also welche Muskeln oder Action Units, wie er es nennt, welche Muskeln angespannt werden, um dann Ärger, Angst, Trauer, Freude, Ekel, Verachtung oder Überraschung zu zeigen. Solche Veränderungen der Mimik laufen ja, wie gesagt, im Wesentlichen unbewusst ab. Aber natürlich können wir sie bis zu einem gewissen Grad trotzdem aktiv und bewusst beeinflussen. Wirklich echt ist die Mimik daher nur in unbeobachteten Momenten oder bei unvorhergesehenen Überraschungen, wenn der oder die Betreffende keine Gelegenheit hat, sich darauf einzustellen. Und deshalb ist die Entschlüsselung der Mimik im Wesentlichen genauso wenig verlässlich, wie das mit dem Erkennen von Lügnern ist. Dem Thema hatten wir ja bereits einen eigenen Podcast gewidmet. Und so gibt's ja viele Coaching-Anbieter oder Vortragende, die wirklich behaupten, ihren Teilnehmern Lügenerkennung beibringen zu können. Und genauso gibt es die, die angeblich die Entschlüsselung solcher mimischer Micro-Expressions lehren. Naja, in den meisten Fällen ist da wohl eher der Wunschvater des Gedankens, denn es gibt eben Menschen, die wirklich gut mit Worten lügen, und genauso gibt es die, deren Mimik praktisch nicht zu durchschauen ist. Und für offensichtliche Gesichtsausdrücke braucht man sicher keine Schulung. Ja, und die nicht offensichtlichen, die identifiziert man auch nach einem teuren Micro-Expressions-Seminar nicht zuverlässig. Und da bietet ein Training unserer allgemeinen Intuition sicher mehr. Aber kommen wir doch noch einmal zurück zum ersten Eindruck, den wir von jemandem bekommen. Wenn bereits die Mimik kaum verlässlich zu entschlüsseln ist, na dann ist es doch wohl in der Praxis ein noch größeres Problem, eine ernstzunehmende Einschätzung über den generellen Charakter eines Menschen zu treffen. Und trotzdem tun wir das ja ständig, in aller Regel sogar innerhalb weniger Augenblicke. Bereits 1992 haben die beiden amerikanischen Psychologen Robert Rosenthal und Nalini Ambedi von der Harvard University eine recht aufsehenerregende Meta-Analyse zu diesem Thema veröffentlicht. Thin Slices in Expressive Behavior as Predictors nannten sie ihre Studie. Es ging also um diese kurzen Momente und kleinen Eindrücke, die man aus dem Auftreten und Verhalten eines Menschen gewinnt und inwieweit wir sie nutzen, um Vorhersagen über den Charakter oder das Wesen dieser Person zu treffen. Zunächst einmal haben die beiden bestätigt, dass wir automatisch, also unbewusst dazu neigen, schnelle Urteile anhand weniger Informationen abzugeben. Und das ist jetzt nicht so überraschend, das wussten wir ja auch schon vorher. Aber das Besondere an ihrer Studie war, dass sie eine so hohe Trefferquote dieser Urteile feststellen konnten, dass es nicht einfach nur Zufall gewesen sein kann. Es müssen also doch vergleichsweise verlässliche Beurteilungskriterien dahinter stecken, die unser Unterbewusstsein zu Rate zieht. Rosenthal und Ambedi stellten nun fest, dass es gleich eine ganze Menge an Kriterien gab, die dabei eher unbewusst als bewusst zur Einschätzung herangezogen werden. Das waren die Haltung, Bewegungen, aber auch Kleidung und Sprache, die dann Aufschluss über den sozialen Status geben, zum Beispiel. Ob ein extrovertierter oder eher introvertierter Mensch vor uns steht, zeigt sich beispielsweise gut in raumgreifenden Gesten oder in einer lauteren Stimme. Dem hatten wir ja bereits zwei Podcasts gewidmet. Und wer zum Beispiel gewissenhaft ist, der zeigt das möglicherweise ebenfalls in seiner Kleidung, in seiner Wortwahl oder in der Gründlichkeit bei der Einhaltung bestimmter Konventionen. Aber, wie gesagt, all diese Dinge analysieren wir ja in der Praxis kaum bewusst. Das wäre im Alltag einfach viel zu zeitaufwendig und zu mühsam. Das ist eben eine der Tätigkeiten, die uns unser Unterbewusstsein abnimmt. Und das versorgt uns dann mit all dem, was man landläufig unter dem Begriff Intuition zusammenfasst. Das Bauchgefühl, das ein Gegenüber in uns auslöst. Das resultiert eben aus der automatischen Verrechnung all dieser Eindrücke, ohne dass wir darüber nachdenken müssten. Wir halten uns hier nun alle gerne irgendwie für rationale und gebildete Menschen. Und dadurch haben wir uns auch eigentlich eher abgewöhnt, auf unser Unterbewusstsein, unsere Intuition oder unser Bauchgefühl zu hören. Wenn wir das tun, dann haben wir in unserer so sachlichen Gesellschaft doch häufig ein komisches Gefühl. Handfeste Kriterien, die man zu Rate ziehen kann, die schätzen wir doch gerne höher ein. Und dabei steht aber diese Einschätzung eigentlich in mancher Hinsicht auf ziemlich wackligen Beinen. Stellen wir uns doch mal ein Seminar zum Thema Lügenerkennung und Identifikation von Micro-Expressions vor, an dem wir dann teilnehmen. Auf welcher Basis könnten denn isolierte, innerhalb weniger Stunden oder Tage bewusst gelernte Kriterien wirklich sicherere Informationen liefern als all das, was unser Unterbewusstsein im Laufe unseres kompletten Lebens, also vielleicht über Jahrzehnte an Mustern gelernt hat? Den Inhalt von ein paar Tagen für verlässlicher zu halten als das Gelernte von Jahrzehnten, auch wenn es nicht bewusst gelernt wurde, das ist doch zumindest etwas einäugig. Natürlich ist auch unsere Intuition nicht unfehlbar. Und deshalb sollten wir auch unseren ersten Eindruck nicht für eine faktische Wahrheit halten. Aber um überhaupt einen ersten Eindruck zu haben, über den wir dann nachdenken können, na, da eignen sich doch die Erkenntnisse unseres Unterbewusstseins sicher auch nicht schlechter als einige isolierte, auswendig gelernte Kriterien. Eher im Gegenteil. Eine Chance, unseren ersten Eindruck zu modifizieren oder sogar zu revidieren, die haben wir ja ohnehin. Denn Vorverurteilungen sind natürlich auch keine Hilfe und oft ungerecht. Was unsere Gehirne also tun, wenn sie uns eine spontane, intuitive Idee von jemandem liefern, ist eine Generalisierung. Jemand passt aufgrund verschiedener Muster, die unser Gehirn interpretiert, in eine bestimmte Schublade. Und das war's dann erst einmal. Nicht gut, natürlich nicht. Aber bei einem bewussten Einschätzen und Einordnen von Menschen tun wir ja auch nichts anderes. Auch dann ordnen wir ihnen eine Schublade ein. Nur, dass wir das bewusst mit sicher weniger Kriterien tun, als es unser Unterbewusstsein aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrung und Menschenkenntnis tut. So oder so sollte also unser erster Eindruck nichts anderes sein als genau das. Ein erster und damit vorläufiger Eindruck. Ein Eindruck, der genau so lange Gültigkeit haben kann, bis wir über mehr oder neue Informationen verfügen und unsere Einschätzung deshalb verfeinern oder revidieren können. Und genau das passiert ja wiederum auch automatisch, wenn wir einen zweiten, dritten oder vierten Eindruck von jemandem bekommen. Oder wenn wir jemanden sogar über Monate und Jahre kennen. Einen ersten Eindruck hatten wir zu Beginn immer. Und der mag sich dann als mehr oder weniger zutreffend erwiesen haben. Der wird dann präziser oder treffender in jedem Fall. Und mit jeder neuen Facette, die wir von einer Persönlichkeit wahrnehmen, wird also auch das Gesamtmuster dieser Person genauer. Allerdings ist es leider nicht so einfach, dass wir eine Person wirklich kontinuierlich besser kennen, je länger wir sie kennen. Es kommt auch das Gegenteil vor. Denn wenn man erst einmal jemanden in eine Schublade gesteckt hat und das Gefühl bekommt, dass diese Person da richtig sei, dann sinkt mit der Zeit eben auch die Motivation, da noch einmal drüber nachzudenken. Und damit entgehen uns oft auch Veränderungen. Jemand war schon in seiner Jugend so, also ist er immer noch so. Dass da vielleicht inzwischen viele Jahre dazwischen liegen und dass diese Person sich vielleicht in vielerlei Hinsicht verändert hat, das wird schnell mal ausgeblendet. Das erkennt man zum Beispiel gut an Eltern, die ihren erwachsenen Kindern immer noch Dinge vorhalten, die ihnen vor 30 oder 40 Jahren passiert sind. Du räumst doch nie auf, du lässt doch immer alles fallen, du isst doch nie Salat. Erwachsene Menschen werden da gerne von ihren Eltern an Maßstäben aus der Kindheit gemessen. Und weil sie eben immer noch in die gleichen Schubladen gesteckt werden, werden Veränderungen von Jahrzehnten auch gerne mal ignoriert. Generell kann man aber schon sagen, dass unser Bild anderer Menschen mit der Zeit immer präziser wird, auch wenn wir uns darauf nicht zu 100% verlassen können. Und genauso ist es übrigens auch mit unserem Bild von uns selbst. Je älter wir werden, desto mehr lernen wir uns selbst kennen und desto mehr können wir unsere eigenen Stärken und Schwächen einschätzen. Desto präziser wird also das Bild, was wir von uns selbst machen. Auch das konstruieren wir ja aus den Erfahrungen und Erlebnissen, die wir im Laufe unseres Lebens haben. Das Spannende hierbei im Zusammenhang mit dem ersten Eindruck ist nun, dass sich unser Selbstbild doch oft sehr davon unterscheidet, was andere spontan von uns für ein Bild haben. Und darauf haben wir ja nur einen begrenzten Einfluss. Und zwar deshalb, weil der Eindruck, den jemand von einem anderen Menschen hat, nicht nur durch diesen anderen Menschen beeinflusst wird, sondern auch durch die beurteilende Person selbst. Machen wir uns also nichts vor, wenn wir einen ersten Eindruck von jemandem haben, dann mag ein Teil davon tatsächlich an dieser Person liegen. Aber ein mindestens ebenso großer Teil liegt an uns. Und zwar deshalb, weil dieses Gegenüber Assoziationen in uns triggert, weil uns irgendetwas an dieser Person, an etwas oder jemanden erinnert. An etwas oder jemanden, den wir in unserer Erinnerung abgelegt haben. Wir gleichen also beim ersten Eindruck ein Muster, das wir wahrnehmen, mit Mustern ab, die wir gespeichert haben. Der eine Faktor ist also das, was wir aktuell sehen. Der andere ist das, was in uns selbst an Vergleichsmustern schon vorhanden ist. Wenn man sich also bemüht, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen, dann sollte uns klar sein, dass das Ergebnis dieses ersten Eindrucks nur zum Teil wirklich mit uns selbst zu tun hat. Am anderen Teil haben wir gar keine Aktien. Der liegt nämlich am Beurteilenden und wir haben keine Chance, darauf wirklich Einfluss zu nehmen. Und umgekehrt, wenn wir also der Beurteilende sind, dann wäre es ein Zeichen der Fairness, sich das klarzumachen. Derjenige, den wir da gerade einschätzen, beeinflusst nur die eine Hälfte des ersten Eindrucks. Die andere Hälfte kommt aus uns. Ob das gut oder schlecht ist, kann man nicht wissen, kommt auf den Einzelfall an. Und oftmals wissen wir auch gar nicht bewusst, was uns zum Beispiel gerade bei einem anderen Menschen anzieht oder abstößt. Er oder sie triggern also etwas in uns, etwas, auf das wir oft genug nicht den Finger legen können. Das, was da in uns an unbewusster Mustererkennung abläuft, ist irgendwie auch Teil unseres blinden Flecks. Also Teil von den Eigenschaften von uns, die wir zwar haben und die vielleicht auch andere bei uns sehen, die wir aber selber nicht erkennen, weil wir eben für manches blind sind, was uns selbst ausmacht. Und trotzdem, obwohl wir uns doch in manchen Bereichen nicht besonders gut kennen oder selbst erkennen, glauben wir ja meistens unseren eigenen Urteilen eher als den Urteilen anderer. Und witzigerweise ist das zum Teil unabhängig davon, ob dieses Urteil über uns, das andere fällen, positiv oder negativ ausfällt. Wir sollten ja annehmen, dass wir positive Rückmeldungen anderer eher glauben und sie schnell an unser Selbstbild einbauen. Aber das ist scheinbar nicht ganz so klar und eindeutig. In einem Artikel in der Zeit habe ich vor einiger Zeit mal von einer Untersuchung gelesen, die der Psychologe Georg Felser von der Hochschule Harz wohl durchgeführt hat. Leider konnte ich keine Originalquelle finden, aber da wurde eine Studie mit Liebespaaren zitiert. Und in der hat Georg Felser offenbar festgestellt, dass es zum Anfang einer Beziehung natürlich schmeichelhaft ist, wenn der Partner einen für besonders intelligent und schlagfertig oder toll in vielen Dingen hält. Aber wenn dieser Eindruck auch nach Jahren nicht mit dem eigenen Selbstbild übereinander passt, dann finden wir das nicht mehr so schön. Denn dann stellt sich doch die Erkenntnis ein, dass der andere uns vielleicht gar nicht so wirklich gut kennt. Andererseits können solche überzogenen Sichtweisen auf eine Person auch zu self-fulfilling prophecies werden. Das hat die amerikanische Psychologin Sandra Murray von der University at Buffalo festgestellt. Die forscht seit den 1990er Jahren an der Psychologie von Beziehungen. Und sie konnte im Rahmen ihrer Forschungen oft beobachten, dass solch positive Illusionen über andere Menschen mit der Zeit zur Wahrheit werden. Wenn uns unser Partner also idealisiert, dann ist es uns oft genug auch ein mehr oder weniger unbewusstes Bedürfnis, diesem Ideal gerecht zu werden. Wir optimieren uns also selbst. Man könnte also sagen, dass der erste Eindruck eines Partners, der mehr in uns sieht, als wir wirklich sind, eine recht gute Vorhersage darstellen kann. Da hat also jemand ein Potenzial in uns gesehen, das wir selber gar nicht erkannt haben. Und erst aufgrund der Erkennung dieses Potenzials, das jemand in uns gesehen hat, aufgrund dieser Eigenschaften, die uns jemand unterstellt hat, entwickeln wir uns und werden ihnen mit der Zeit möglicherweise gerecht. Mit dem ersten Eindruck ist es also alles in allem so eine Sache. Er hilft uns, schnell ein vorläufiges Urteil zu fällen, um spontan aktuell reagieren zu können. Aber andererseits ist dieser erste Eindruck nicht immer richtig. Und selbst wenn er richtig ist, dann muss er es nicht bleiben. Denn jeder Mensch hat das Potenzial, sich zu entwickeln. Also sollten wir mit unseren spontanen Einschätzungen einfach nur angemessen vorsichtig sein. Tja, und das war's dann schon wieder für heute. Ich hoffe, auch aus dieser Episode unserer Podcast-Reihe konnte der eine oder die andere etwas zum Nachdenken mitnehmen. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich auch wieder über eine Bewertung oder eine Rückmeldung von euch freuen. Und wie immer nehmen wir auch gerne Anregungen für weitere Themen auf oder Wünsche nach Vertiefungen. Wer mehr von uns erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf unserer Webseite oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. Damit verabschieden sich Alexander Schelle, Rainer Mees und Thomas Heine. Wir würden uns freuen, wenn wir euch für die nächste Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein interessieren konnten. Bis dahin, macht's gut.